Neue Software, alte Zöpfe. Wir kennen das schon bei der Änderung von Login-Daten, tun sich manche schwer. Was aber, wenn nicht nur das geändert wird, sondern komplette Abläufe, Prozesse, neue Software, neue Bedienoberflächen dazukommen und gleichzeitig die Erwartungen ans Team sich ändern? Wie man das mit dem Team managen kann, also wie Change Management dann funktioniert, das werden wir heute im EOA 29 besprechen. Und ab dafür! Hallo zusammen. Und bevor hier die große Verwunderung ausbricht, der Detlef, der eigentlich an diese Stelle hier gehört, der ist heute in ein Projekt eingebunden und ich werde ihn hoffentlich würdevoll vertreten. In diesem Sinne, hallo von der Ostseeküste, aus der wir heute Interessantes schon erfahren haben.
Hallo auch von der Ostseeküste, welch ein Zufall.
Hallo von meiner Nähe, könnte ich sagen, ja.
Und wer wissen will, was das Interessante über die Ostseeküste ist, der muss mal googeln, Meeresgeruch, Ursprung. Mehr sage ich dazu nicht. Hallo ihr zwei. Wir haben heute ein Thema, welches meiner Meinung nach viel zu viel vernachlässigt wird. Wir reden immer über neue Techniken, über neue Technologien, darüber, Unternehmen zu digitalisieren, voranzukommen. Da sind wir alle Enthusiasten, da kennen wir uns auch aus, beraten andere Unternehmen in diesen Bereichen. Ich habe euch aber heute mal einen Use Case mitgebracht, in dem es noch einen Schritt weiter gehen muss. Der Use Case, ganz grob skizziert, sieht wie folgt aus. Mittelständisches Unternehmen, um und bei, ich glaube, so 25, 30 Mitarbeiter. Kundenstamm etwa 4.000 bis 5.000 Kunden, die regelmäßig Informationen bekommen, Newsletter, die Rechnungen erhalten, die an Fortbildungen teilnehmen, diese entsprechend buchen und so weiter. Also was brauchen wir für sowas? Logischerweise der Klassiker, ein CRM. Haben die aktuell nicht. Es gibt eine veraltete Datenbank. Der Rest wird manuell erledigt oder durch Silos, wie zum Beispiel Newsletter-Programm. Microsoft ist schon vorhanden, Microsoft Office 365 und so weiter. Es soll also ein CRM angeschafft werden. Jetzt schlagen unsere Herzen sofort ein bisschen schneller. Das finden wir voll cool, dass ein Unternehmen sich dazu aufrafft und sagt, Mensch, das müssen wir machen. Die Struktur der Mitarbeiter, die in diesem Projekt mitentscheiden, ist sehr spannend. Wir haben einmal die Geschäftsführung, die das vorantreibt, die sagt, wir brauchen das, wir müssen effizienter werden, es gibt tolle Technologien, auch wenn man sich nicht hundertprozentig auskennt, aber wir wissen, dass es geile Sachen gibt, lasst uns das bitte machen. Es gibt eine externe Beratung, in meinem Fall bin ich das in diesem Fall, das technische Know-how mitbringt, die die Systeme kennt, die Anforderungen übereinbringen kann und da einfach auf der technischen Ebene berät. Es gibt einige Mitarbeiter, die es ebenfalls cool finden, die ganz fit sind, die Bock drauf haben. Und dann gibt es Mitarbeiter, die hauptsächlich im operativen Bereich tätig sind, nicht mit allzu großen technischen Kenntnissen, die von dem alten, nicht gut funktionierenden System mittelmäßig gefrustet sind, also auch keinen Bock haben, schon wieder was Neues zu lernen. Und dementsprechend die Stimmung in das Projekt mit einbringen. Das ist die Grundsituation, die wir haben. Und jetzt gehen wir in die Software-Demos, schauen uns tolle Sachen an und kriegen entsprechend verschiedenstes Feedback aus der Gruppe. Michael nickt fleißig und Roman auch wie. Was denkt ihr, was das Feedback aus der Gruppe wohl so sein könnte?
Mega gemischt. Also ich habe ja nun auch 15 Jahre Microsoft Dynamics CRM verkauft und kann dir sagen, da kommt alles von Angst der Überwachung von hin. Ich will das nicht, das ist mein Wissen. Vertriebler sind auch so eine spezielle Kategorie, die ihr Wissen ungerne dem Unternehmen preisgeben, weil das ist ja ihr Wert und sie denken, das sind ihre Kunden und ihre Daten. Also da kommt sicherlich von, hey toll, endlich, bis hin zu, um Gottes Willen, wenn die das einführen, bin ich raus.
Ja, schon mal ganz gut umrissen. Roman, hast du noch Ergänzung?
Also ich glaube, Michael hat wirklich mehr als ich auch immer mitbekommen, was verschiedenste Gründe wirklich sein können, gerade in diesem speziellen Bereich, einfach durch die berufliche Erfahrung. Ein Punkt, den ich habe, und das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den man auch ansetzen kann, ist, dass oftmals, findest du rationale Gründe, ich meine, es ist ja rational auch zu sagen, hey, Moment mal, das sind meine, jetzt werden wir weggenommen, ja, oder wie auch immer, oder wieder komplizierter, so ungefähr, also wo man sagt, aber der spannende Punkt ist immer, ist das wirklich der Grund? oder ist das sozusagen die Begründung für eine Art emotionalen Bereich? Und ich glaube, da ist ein Punkt. Und dann hast du nämlich plötzlich gar nicht mehr diese vielen rationalen Gründe, die du sonst alle einzeln bearbeiten müsstest, sondern aufpassen, dass die sehr stark zusammen, wie sagt man, die Essenz, also zusammenbringen auf 1, 2, 3 emotionale Bereiche. Und da, das ist, glaube ich, für mich einer der großen Punkte, auf die man eingehen kann.
Und auch wichtig formuliert, denn das ist tatsächlich mein persönlicher Hauptbauchschmerz. Als Beraterin, als Technologieberaterin bin ich extrem pragmatisch veranlagt. Ein Unternehmen schildert mir seinen Pain, ja, seine Problematik, seine Herausforderung. Ich klacker, klacker, klacker. Das sind die 5 Lösungen, die ich dafür im Kopf habe. Lasst sie uns angucken, eine auswählen, das Ding umsetzen, Probleme gelöst. So gehe ich daran und stoße dann genau an Argumente und versuche diese Argumente wiederum pragmatisch zu lösen. Und das, da beißt man sich die Zähne aus. Denn das sind gar nicht die Argumente, die tatsächlich im Weg stehen, wie du gerade sagst. Da steht was anderes dahinter.
Das denn ist oft der Punkt. Ja, eine Sache ist natürlich die. Zum einen kannst du die von außen gar nicht alle erkennen, weil das ja oft mit einer Historie bedingt ist. Ja, jeder bezieht ja seinen Kontext auf eine Veränderung, auf seine Erfahrung. So, die kennst du nicht. Und gleichzeitig auch, wenn dann diese Veränderung, wenn dann die Leute es aber mit sozusagen als Konsequenz betrachten, ja, oh, was passiert damit in der Zukunft? Auch das ist für dich nicht ganz so relevant, weil du wirst ja über die rationalen Dinge, die abgehakt wurden, sozusagen bewertet. Und von daher ist das wirklich schwer, aus deinem Kontext, also aus dem Gesichtspunkt, auf den du kommst und so, wie du bewertet wirst, darauf wirklich einzugehen, weil es ein komplett anderer Kontext ist.
Und wir wissen auch, Change ist doof, weil seine Arbeitsweise und wir, die jetzt, sage ich mal, schon ein paar Tage älter sind und vielleicht schon so, wie wir arbeiten, 10, 15 Jahre arbeiten und uns das so angewöhnt haben, ist es extrem schwer, plötzlich eine neue Arbeitsweise aufzunehmen und zu sagen, oh, ich muss mich jetzt umstellen und ich ertappe mich selber dabei, wenn ich dann immer mal wieder probiere, was anders zu machen. Wenn das nicht so flutscht, dann fällst du danach wieder in die alten Muster zurück. Und das ist tödlich für so ein CRM-Projekt.
Ich hatte es ja im Intro schon kurz angesprochen, selbst wenn wir aufgefordert werden, ein neues Passwort zu vergeben, das ist ja so eine typische Security-Routine, sind wir doch alle schon mega angenervt, weil wir was Neues, und das ist winzig, das ist ein Millimeter, der zu ändern ist. Und jetzt reden wir über einen kompletten Prozess. Roman, wir kennen ja diese typischen Change-Management-Modelle, ATKA-Prozesse und diesen, ne, also kann man mal googeln, muss jetzt nicht jeder, das sind die setzen ja weit vor dem eigentlichen Projekt an, oder?
Ja, und also einmal, da ist ein Punkt, den kann man sich immer merken, der ist immer vorhanden, egal, ob die Leute sogar sagen, geil, das ist ein wichtiges Instrument, ja, oder dann ist das vielleicht vom Signaling für die her so, oh, das ist wichtig, ist cool. Was ja immer mit einherspielt ist, wenn eine Veränderung stattfindet, hat jemand meistens schon entschieden. Ja, das heißt, du hast Leute im Unternehmen, die waren bei der Entscheidung mit drin und du hast Leute im Unternehmen, die kriegen die Entscheidung jetzt mit. Und ein Punkt ist immer da, egal wie genial die Entscheidung ist, als allererstes erleben Leute subtil erstmal Kontrollverlust, nämlich die bei der Entscheidung nicht dabei waren. Das ist nicht negativ oder positiv in Bezug auf, ah, was soll das Produkt jetzt am Ende, was eingeführt wird, aber das ist schon mal Fakt. Ja, das ist wieder etwas, oh, hier, ich habe meinen Job zu tun, ich mache meinen Job vielleicht sogar gerne und viel und ich glaube, ja, bin ebenfalls so bereit, Einsatz zu bringen. Und trotzdem werde ich jetzt vor, wie sagt man so schön, vor vollendete Tatsachen gestellt, die ich nicht beeinflussen konnte. Und das ist, wie gesagt, egal ob das System am Ende hilfreich ist oder ob die Person sogar denkt, ja, das ist ein hilfreiches System, als allererstes ist es einmal, ich war nicht dabei bei der Entscheidungsfindung. Ein gewisser Kontrollverlust.
Und in der Natur von Hierarchien liegt es, entschuldige kurz, Michael, in der Natur von Hierarchien liegt es, dass diejenigen, die in die Entscheidung nicht eingebunden wurden, üblicherweise diejenigen sind, die den meisten Impact davon haben, die nämlich das operativ umsetzen müssen, die dann mit dem System von morgens bis abends arbeiten müssen oder mit der Veränderung klarkommen müssen. Also diametral und, sich gegenüberstehend. Ne?
Und die meistens auch das Risiko tragen. Weil das wird jetzt eingeführt, es ist doch sinnvoll, es ist doch gut, das muss man doch verstehen. Dann geht irgendwas schief, dann sind die Nutzer die Deppen. Und das sind ja meistens die eben nicht. Ja, das heißt, du hast Kontrollverlust, aber musst gleichzeitig, wir reden jetzt von einer sehr emotionalen Ebene, ja, aber musst auf dieser das Risiko übernehmen. Und das ist natürlich niemand, der bei Verstand ist, würde sagen, ja, das ist ein Zustand, damit kommt der Mensch gerne und gut klar. Ja,
Und Roman, so haben wir uns damals kennengelernt. Da habe ich dich, glaube ich, irgendwo gefunden, weil du im Gamification ja unterwegs warst und so ein Tool hattest. Und ich wollte dein Tool, glaube ich, damals haben, dass du in Microsoft Dynamics, sage ich mal, Gamification einfügst und dann die Leute belohnst. Aber haben wir auch schon x-mal darüber gesprochen, dass es ja eigentlich nur eine Bestechung ist und keine Belohnung ist, zu sagen, pass mal auf, wenn du am Freitag, der die meisten Opportunities eingetragen hat, kriegt halt 10 Punkte. Der die meisten Kontakte gepflegt hat, kriegt 20 Punkte und dann gibt es eine Rangliste und am Monatsende gibt es den CRM-User of the Month.
Genau. Ja, das war aber auch okay, genau. Compliance, fair enough, gibt auch Situationen, wo das echt sinnvoll ist. Und man muss auch zu deiner Verteidigung sagen, das ist auch leider immer noch, ich meine, wir kennen das eine ganze Weile, immer noch genau der Punkt, wie sich die Gamification-Industrie verkauft. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ne? Genau, aber so haben wir uns kennengelernt.
Aber Gamification ist ein interessantes Stichwort, Roman. Deswegen bist du ja hier heute in dem Thema einer der Experten tatsächlich. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was kann denn Gamification in solchen Situationen? Es gibt jetzt verschiedene Stadien dieses Projektes, aber wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet Gamification überhaupt?
Also Gamification erstmal bedeutet ja das, dass du ein System aufsetzt, wo Leute sagen, wow, cool, ich habe Bock darauf, mit drauf einzugehen. Ja, also es gibt eine Herausforderung, kann ich sie lösen? Und wenn ja, oh cool, wo bringt sie mich hin? Das ist erstmal der eine Punkt. Gamification in dem Fall, wie gesagt, als System. Das ist ja, Gamification ist ein System, was am Ende mit verschiedensten Bausteinen wirkt und dann wie ein geschlossenes System bietet. Das würde ich hier jetzt gar nicht anwenden, als Vollsystem. Aber man merkt schon, dass die Herausforderung bei Gamification darin besteht, dass wenn die Leute sagen, boah, ich lasse mich auf die Herausforderung ein und schauen wir mal, wo es mich hinträgt und ich werde schon lösen können, genau das, was wir alles im Spiel, Sport und Hobby so gut kennen, merkt man, naja gut, ein Unternehmen möchte eigentlich nicht von seinen Leuten hören, ach, ist eine Herausforderung, ich geb mal rein, schau mal, wo es uns hinträgt. Ja, sondern da ist ganz klar, nein, da musst du hin und wir machen Sorgen dafür, dass es keine Herausforderung ist, damit du auch möglichst sicher es erlebst. Und da sieht man leider die Diskrepanz zwischen den beiden Systemen. Nichtsdestotrotz können sie voneinander sehr gut profitieren. Aber, und jetzt kommen wir wieder hin, ich habe euch so 2, 3, 4 Dinge mal mitgebracht dazu, wo man merkt, jetzt für diesen Change-Prozess oder die Herausforderung, die du gerade angesprochen hast, Christine, und die findet man auch im spielerischen Design wieder, wenn man es so nimmt, okay? Also der erste Punkt ist der. Es ist, klar, du hast jetzt schon wieder ein neues System. Ah, das wird wieder Zeit kosten. Ah, ich verstehe die Features nicht. Ah, das ist so komplex. Alles auch nicht, das ist jetzt nicht gelogen von denen, die das sagen. Ja, das sind Versuche von denen, das auszudrücken, was sie jetzt beschäftigt. Am Ende steckt dahinter immer so ein eher identitätsbezogener Aspekt, werde ich es wohl schaffen können. Na, das ist eigentlich der einzige Punkt. Das ist auch wieder. Völlig unwichtig, ob das Zeug sinnvoll ist oder nicht. Es ist eine Bedrohung, weil man ist ja jetzt in seinem Status quo. Ja, es passt interessanterweise Leute, die ganz neu in dem Moment ins Unternehmen kommen, die haben meistens damit kein Problem, weil die kennen das alte System ja noch nicht. Und Leute, die im alten System so richtig Scheiße bauen die ganze Zeit, die sagen sich dann, oh gut, hoffentlich was Neues. Aber wenn du schon mal ein etabliertes System hast und da sind viele dran drin und egal, ob sie es gut finden, es ist eine Art Status quo, eine Art Sicherheit, man weiß, was man erwarten kann, ist das jetzt erstmal immer eine Art erstmal, oh, was könnte passieren, ja. Und da ist das Interessante, dass manchmal, um dem entgegenzuwirken, reicht doch oft nicht, dass du mit denen redest und dann so, hey, pass auf, das ist aber wichtig und sowas. Weil gerade in der identitätsbezogenen Herausforderung ist dieser Punkt zu sagen, warum es wichtig ist, ja noch krasser. Weil jetzt hast du sozusagen ein System, von dem auch noch viel abhängt. Und du bist dir nicht sicher, ob du was machen kannst. Also dieser scheinbar versuchte rationale Ansatz zu sagen, hey, komm, es gibt gute Gründe, warum wir das brauchen, weil das Ding so gut ist, macht es noch schlimmer. Ja, weil jetzt sind die Kosten noch größer, wenn ich Scheiße baue, das nicht hinkriege. Aber ein interessanter Punkt ist, wenn man zum Beispiel erstmal, damit man eine Offenheit hinkriegt, weil die Leute sagen immer, hey, ich habe doch schon ein System, ist dasselbe, ja, funktioniert doch auch, warum brauche ich das Neue jetzt? Weil man eben oftmals reingeht und sagt, hey, das neue System ist ein Ersatz des alten. Und dann fragt man immer, ja, warum? Was ein interessanter Ansatz ist, die Frage ist, ob das jetzt überhaupt noch möglich ist, aber wenn man damit was reingeht, ist das Framen auf eine Art und Weise, dass es nicht ein Ersatz ist, sondern was anderes ist. Gibt ein schönes Beispiel aus Krankenhäusern, wo es darum ging, dass plötzlich Patientenakten digital angelegt werden sollten und das haben früher eben per Hand Sekretärinnen gemacht. Ja, so, jetzt sollten das die Ärzte machen. So, für die war das der Punkt, aber warte mal, das ist deren Arbeit. Ja, und dann auch noch irgendwie tippen. Tippen ist Sekretärinnenarbeit. Das hört sich jetzt fies an, aber da gibt es Untersuchungen dazu. Das war so ein bisschen, ja, ich muss Leute operieren und jetzt muss ich tippen, das ist nicht mein Ding. Ja, und vor allem Krankenakten, das haben immer die Helfer gemacht. Also haben die, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich nochmal nachgeguckt habe, sie haben es umbenannt, jetzt waren es keine Krankenakten mehr, sondern es ist eine klinische Entscheidungsdokumentation. Ja, das ist schon mal plötzlich so, okay, das hört sich eher nach Arzt an. Ja. Gleichzeitig hat man die Sachen im Stehen gemacht. Also du setzt dich nicht mehr hin, um jetzt zu verwalten, sondern du stehst schnell, ja, weil du gerade ja eh am Düsseldorf, du bleibst schnell am Tresen stehen und machst das, ja, an deinem, also du hast es sozusagen unterschiedlich geframed. Das ist was anderes wie setzen und tippen, so ungefähr. So banal ist das manchmal. Und dann kam eben noch Voice dazu. Nicht, weil es besser ist, sondern damit es nicht mehr tippen ist. Also man sieht, wie es manchmal, wenn man die Dinge abgrenzt, dass das eine neue Kategorie ist und das kann ich leichter annehmen als ein Ersatz von etwas, auf das ich mich schon, also gewöhnt, an das ich mich schon gewöhnt habe. Ja, das ist eine Möglichkeit. Dementsprechend ist das nicht der Ersatz des jetzigen Anspruchs, den ihr habt, sondern es ist eine Erweiterung, eine neue Kategorie. Aber wie gesagt, jetzt ist vielleicht das Kind hier schon in den Brunnen gefallen, weil es immer so kommuniziert wurde. Ja, als, ey, das ist das Alte, wir brauchen was Neues. Damit ist es ein Ersatz. Aber wie könnte man das jetzt machen, die abzuholen? Da habe ich so zwei, drei Dinge für euch. Das eine ist, nennt sich Minimum Viable Win. Ja, das kennen wir auch aus dem Spielbereich. Spiele sind super komplex. Ja, ich setze euch vor Level 42 bei World of Warcraft und ihr blickt nicht durch. Die, die spielen, blicken durch. Warum? Weil die bei Level 1 angefangen haben. Level 1 holt sie ab, sorgt sie, sie lernen was kennen. Das ist genau der Punkt, dass den Leuten klar ist, ah, ich muss mich nicht hinsetzen und dieses Ding beherrschen. Ja, sondern es gibt ganz einfache Grundsachen und die mache ich als allererstes. Ja, und da natürlich die Sicherheit zu haben, dass ich das auch darf. Mir wird die Zeit gegeben, das erstmal auf Level 1 kennenzulernen, das System. Ja, vielleicht auch zu merken, dass das System spiegelt das wieder, was ich bisher schon gemacht habe. Also ja, fühle ich mich sicherer, es vielleicht zu machen. Um dann zu sagen, nein, du wirst dann das CRM-System erst, du musst es dann erst voll nutzen, wenn du dich rangearbeitet hast über die verschiedenen Feature. Ja, also dieses Level-basierte, wenn du es so willst. Das sollt ihr jetzt nicht machen. Ja, Level 1 CRM, so nicht. Aber die Grundidee, dieses kleine Siege führen zum nächsten Feature, ja, oder überhaupt erst zur nächsten Verantwortung, ist ein wichtiger Punkt. Auch da ist natürlich eine der Sachen, dass man klar macht, dass vielleicht nicht ein Tag X alles davon abhängt. Ja, also du hast das eine System genutzt, wir haben uns das über einen langen Zeitraum erarbeitet, aber beim neuen System, hier ist der Stichtag, das muss rocken. Na, ein bisschen unfair. Dazu gehört ein System, ich unterbreche mich einfach, ja, wenn es irgendwie, ich kann reden, das passt. kommt ein System, das nennt sich, das passt zu dem Minimum Viable Modell und das ist das Preloading. Also die Leute wissen ja, okay, ich habe jetzt meine Daten hier drin in dem alten System, was immer benutzt wird. Jetzt kommt das Neue. Jetzt ist der Punkt, für die wäre also am Stichtag, wenn es losgeht, würden sie bei Null anfangen und werden dann das neue System onboarden. Ja, oder halt anfangen oder befüllen. So denken die vielleicht, weiß ich nicht. Jetzt könnte man aber sagen, nee, wisst ihr was? Wir bereiten schon mal was vor. Ihr seid doch im alten System, da kennt ihr euch aus. Wir nehmen jetzt Grunddaten und bereiten die schon mal so vor, wie immer das aussehen könnte, dass ihr mit diesen, sagen wir, mit euren eigenen Notizen, euren Daten, setzt ihr euch hin, ihr habt die schon vorbereitet, so weit, dass ihr die jetzt schön eingeben könnt. Ja? Beispiel, es könnte zum Beispiel dementsprechend sein, dass ihr nicht irgendwie einfach nur eine Importfunktion im Neuen habt und einfach alles rüberzieht, sondern dass die Leute ihre 2, 3, 5, wir reden über das CRM-Systeme, sage ich mal, Stammkunden, die sie kennen, wo sie alles wissen, keine Ahnung, ja, rausschreiben und wenn es händisch ist, auf dem Zettel, dass sie alles haben, den Kunden brauche ich, die brauche ich, ja, Notizen, das sind mir die wichtigsten, die will ich auf jeden Fall haben, so in der Art, um dann sich hinzusetzen und nicht die geile, effiziente, schnelle Importfunktion zu nutzen, sondern mal ganz ruhig für sich die Zeit, ihre Lieblingskunden, wo sie alle genau wissen, wie es abläuft, in das System einzugeben und zu schauen, ob die da drin immer noch so aussehen, wie sie aussehen sollte.
Ja. Ich möchte, ich nehme mal dein Angebot, dich zu unterbrechen. Ja. Zwei Kleinigkeiten fallen mir dazu spontan ein. Du schilderst natürlich jetzt hier die ultimativ bestmögliche Situation. Die
ja.
Beste. Was haben wir aber oft? Wir haben entweder ein kaputtes System oder ein schlecht laufendes System, was dringend abgelöst werden muss. Wir haben Effizienzthemen. Jemand steht hinter uns mit der Peitsche und sagt, Leute, das ist der Stichtag. Bis dahin muss es laufen. Das ist das eine, wo man wirklich ein bisschen schauen muss, kann man diese komfortable Einführung, dieses Onboarding so abbinden? Und das zweite, und das ist noch viel interessanter für mich, dieses Onboarding, ich kann quasi Level 1, 2, 3 erstmal durchspielen, bevor ich zu Level 42 komme, das muss ja aus meiner Sichtweise der Anbieter der Plattform, in unserem Fall der CRM-Plattform, wahrscheinlich bieten. Denn der muss ja diese Levels quasi so ein bisschen zur Verfügung stellen. Und da fällt mir jetzt als Tipp ein, was man mitnehmen kann in diese Projekte, dass man schon in der Produktauswahl, man hat ja Demo-Gespräche mehrmals auch hintereinander, dass man da schon versucht abzuklären mit dem Anbieter, wie funktioniert dein Onboarding? Kannst du ein Onboarding zur Verfügung stellen, welches zum Beispiel diese Levels oder das sind ja dann vergleichbare Vorgehensweisen. Und da bin ich gespannt, vielleicht können auch unsere Zuhörer hier was in die Kommentare schreiben, ob das immer so abgebildet wird. Es gibt natürlich günstige Systeme, die machen zack, zack Onboarding, Tausi und dann ist der Drops gelutscht. Und dann hast du manchmal aber Integratoren im Hintergrund, die mit dir das über 2 Monate durchziehen. Die kosten dann halt aber auch 60.000 Euro.
Nee, also erstens, die wenigsten Systeme haben diese Art der Logik beim Onboarding. Ja? Mhm. Aber der Punkt ist, das ist natürlich jetzt angenehm, wie es so wäre. Dann könnte man es abschieben auf die. Und wie gesagt, die meisten haben es nicht. Nein, aber es kommt schon viel darauf an, wenn du zum Beispiel sagst, pass auf, wir wissen, das Ding hat 150 Feature. Wisst ihr was? Lass uns mal nur die 10 betrachten. Lass die anderen noch mal weg. Die anderen Tapes nutzt ihr alle jetzt erstmal nicht. Weißt du, sowas. Also du musst den Leuten die Zeit dafür geben, weil der Punkt ist der, du musst es wiederum aus der Sicht der Nutzer sehen. Du hast es gerade richtig gesagt, das neue System wird eingeführt, weil das alte nicht funktioniert. Der Punkt ist, aus Sicht der Nutzer geht es aber nicht darum, ob das alte funktioniert, sondern es ist integrierter Bestandteil ihres Arbeitsalltags. Und diesen Arbeitsalltag haben sie sich so gebaut, dass es funktioniert. Ja, da geht es nicht darum, wie gut ist das System, sondern für die ist das System nur ein Teil des Prozesses des Arbeitsalltags. Und das ist das, was sie bedroht sehen. Und dementsprechend ist da auch wieder der Punkt, das Argument zu sagen, ey, das funktioniert vielleicht so gut, ist gut, wenn wir switchen. Ja, rational gesehen richtig. Der andere Punkt ist aber, ey, ich habe meinen Arbeitsalltag, ich habe die Sachen abgestimmt, jetzt habe ich ein neues, ich habe keine Ahnung, was mich zukommt. Ja, und hier klar zu machen, okay, du musst das Ding nicht sofort können. Du hast auch dein altes System noch, wie auch immer, oder halt irgendwann nicht mehr, such deine Daten raus. Ja, aber keine Angst, wir beschäftigen uns jetzt nur mal um die, nehmen wir CRM-System Stammdaten, ja? Lass nur die Stammdaten machen. Und das reicht erstmal. Und wenn das gemacht ist, wenn wir wissen, wie das System funktioniert, wenn wir wissen, wie das am Ende aussieht, dann wissen wir auch, wenn wir Stammdaten eingeben, dann kriegst du meistens intuitiv, indirekt schon mit, deswegen kann ich jetzt die Felder überhaupt erst befüllen. Oder deswegen macht es Sinn, zur Logistik, zur Bestellung zu gehen. Ja, weil die Standard, wie auch immer, keine Ahnung, was da alles drin ist. Aber so holst du die ab.
Ja? Ich kann übrigens hier mit Insights mal aus dem Projektalltag kommen. Und da kannst du vielleicht auch nochmal eine Bewertung zu abgeben. Und zwar ist meine Erfahrung, und nicht nur aus einigen, sondern quasi aus allen solchen Projekten, dass die Menschen in der Regel eher dazu bereit sind, nicht funktionierende oder fehlerhafte Prozesse irgendwie zu wuppen mit Workarounds, mit ich habe mir was gebastelt oder das halte ich einfach aus, dann warte ich eben länger. Die sind eher bereit, diesen Frust auszuhalten, den es trotzdem, das sagen die auch, den es trotzdem produziert, als eine Methode neu zu lernen, die kürzer ist, die Fehler nicht mehr beinhaltet und die einem selber vielleicht sogar Spaß machen könnte. Woher kommt das und ist meine Wahrnehmung hier richtig?
Ja, ist sie, pass auf. Aber der Punkt ist der, das ist so geil. Weil die Argumentation, die du gerade gebracht hast, mit dem, ich habe mir einen Workaround erarbeitet, du musst dir so vorstellen, damals gab es nur dieses eine System, das war ein Pain in the Ass. Jetzt haben sie angefangen, einen Workaround zu arbeiten. Da passieren zwei Dinge. Der erste Punkt ist, sie haben Workaround gearbeitet, das ist Stolz, okay? Das heißt, du hast Zeit und Arbeit investiert in ein System. Du hast es verstanden, du hast einen Workaround hingemacht. Das heißt wirklich, du merkst auch, okay, ich wurde gebraucht, Gefühl der Expertise. Das andere ist, dieses System hat ab jetzt Ownership drin. Das bin ich. Ja? Und dann kommt ja erst die Alternative. Und das Neue funktioniert auch erst, wenn es mit richtigen, validen und aktuellen Daten gefüllt wird. Völlig richtig. Ist natürlich auch jetzt wieder ein sehr rationaler, guter Punkt. Ja? Aber das ist natürlich am Ende dann der Beweis, wo komme ich hin? Das ist der Zustand. Das ist niemals die Begründung, etwas zu machen. Ja, also aus emotionaler Sicht, sondern das ist der Zielzustand vielleicht. Aber der Punkt ist jetzt, du hast ein neues System und du sagst, in ein System, in das die Leute, auf das sie stolz sind, selbst wenn es ein Pain in the Ass ist, kannst du stolz drauf sein, weil du dafür gesorgt hast, dass es vielleicht ein bisschen weniger Pain in the Ass ist, als es vorher war. Ja? Und das ist Ownership. So, und die ist jetzt bedroht. Ja? Und natürlich haben sie noch keine Ahnung, ob diese, und wir sind ja, wir haben zwar Lust, also auch bei dem Ownership, da haben sie ja das Alte für sich zugänglich gemacht, Ja, Discovery, Exploration, ich probiere es aus, ich finde was raus und so weiter. Und jetzt kommt aber ein anderer Bias beim Menschen. Oh, was ich schon habe, verliere ich weniger gerne, wie etwas Neues dazu zu gewinnen. Das heißt, jetzt wollen sie den Input, den sie reingegeben hatten, wollen sie jetzt erstmal emotional beschützen, weil er emotional mehr wert ist als der mögliche Gain durch das Neue. Okay? Mit den Dingen müssen wir arbeiten. Und für die ist das die Wahrheit, ist das Fakt, dieses Gefühl, diese Bedrohung. Ja? Und deswegen auch zum Beispiel beim Preloading, was ich gerade meinte. Wenn du dafür sorgst, das System ist noch gar nicht da, die Leute fangen aber schon an, mit Hilfe des alten Systems, was sie verstehen, sozusagen Daten rauszuziehen, um den Transfer selber zu fördern aufs Neue. Selbst wie gesagt, ich könnte es mit einem Klick vielleicht per Import machen. Der Punkt ist, machen die Leute es erstmal in ihrer Zeit, ja, mit dem alten System, ist das der Ausgangspunkt, anstatt gleich mit dem neuen zu beginnen. Erstens arbeiten sie mit etwas, was sie schon kennen. Sie arbeiten die Sachen raus und wenn es dann soweit ist, haben sie schon Arbeit reingesteckt in dieses Preloading. Ich habe ja schon die Daten vorbereitet. Ja, das ist also so dieser Punkt, wer umsonst, wenn ich jetzt nicht ins neue System mitgehe. Das heißt, du senkst diese Hürde ein bisschen mehr, weil die Leute schon Arbeit reingesteckt haben in den Transfer.
Das ist ja was, was schon seit Ewigkeiten auch in der Schule funktioniert, nämlich dass du nicht einen neuen Fakt auf den Tisch gelegt kriegst, ihn auswendig lernst und zur Klausur wiedergibst, sondern dass du zu diesem neuen Thema Aufgaben bekommst, diese Fragen zu beantworten, Dinge zu erarbeiten, selber. Und dieser Prozess des etwas Aufschreibens, das finde ich ganz interessant, dass du diese manuelle Arbeit trotz aller Digitalisierung nochmal mit reinnimmst. Dieser Prozess des etwas Aufschreibens mit meiner Hand, Hand-Auge-Koordination und das im Kopf klar zu kriegen, das scheint doch ein sehr wichtiger Prozess zu sein, um Dinge im Hirn klar zu machen, um die zu verstehen und dann auch hinterher mit Transferleistungen in anderen Bereichen anwenden zu können. Ne?
Das ist der eine Punkt, super geil. Ja? Und der andere Punkt ist dieses, dass es, wenn du alles einfacher und schneller machst, nimmst du dem Menschen auch die Möglichkeit, mit erstmal eine Beziehung aufzubauen mit irgendwas, weil es schon erledigt ist. Ja? Und das brauchen wir einfach. Wir sind keine Maschinen. Ja? Wir bauen Vertrauen zu einem System auf. Vertrauen schaffe ich nur, indem ich es mache, nicht erklärt bekomme und nicht schon läuft. Ja? Blackbox ist immer schwer für Menschen. Auch wenn es natürlich rational gesehen ist, so geil ist, wenn die Blackbox funktioniert. Ja?
Ich würd den Michael gerne noch mal kurz mit reinnehmen, der ja auch eine gewisse Projekterfahrung und auch Kundenerfahrung hat. Michael, wie können wir es schaffen, als Berater oder auch als Initiatorin eines Projektes, wir haben ja als Grundthema Bricks, Bytes and Behavior. Ja, die Bricks sind, wir haben schöne Möbel, wir haben tolle Häuser, wir haben eine gute Infrastruktur. Die Bytes sind, wir haben eine neue Software, eine neue Hardware. Darüber sprechen wir ganz viel in diesem Podcast. Und jetzt reden wir gerade über das Behavior. Und das ist ja, wie ich es eingangs erwähnt habe, der härteste Punkt, der schwierigste, der am wenigsten beachtete. Was machst du zum Beispiel, um deinem Kunden in der Anbahnung schon klarzumachen, hör mal, ich baue euch hier ein geiles System, aber bitte lasst uns auch den Punkt Behavior nicht vergessen und ihn sorgfältig mit einzubauen.
Also es muss klar sein, dass den Leuten auch die Zeit gegeben wird, das machen zu können, weil, wie Roman das gerade gesagt hat, das passiert ja alles parallel zum alten System. Das heißt, die Leute sind hier im Tagesgeschäft drin und alles, was neu ist, müssen sie parallel dazu machen und nicht dafür was anderes weglassen. Das heißt, es muss auch im Prinzip von der Geschäftsleitung, von der Unternehmensleitung den Leuten mitgegeben werden, pass mal auf, ja, das kostet Zeit, die Zeit darfst du dir nehmen und die darfst du auch benutzen, wie auch immer das dann intern in der Firma geregelt wird, weil um diesen Weg von dem Alten auf das Neue zu kommen, das kostet halt nicht nur das Unternehmen Zeit und Geld oder den Berater, sondern auch den jeweiligen Mitarbeiter, weil er für eine gewisse Zeit in beiden Systemen parallel arbeiten muss. Und das musst du ihm einfach mitgeben. Und was du vorhin gesagt hast, auch natürlich, sage ich mal, die Vorgesetzten müssen mitgehen und Vorbild sein. Ich hatte das mal schon, glaube ich, mal erzählt in einem Projekt, wo die Geschäftsleitung sagt, ja prima, wir führen das ein, aber ich arbeite damit sowieso nicht. Und das ist, natürlich der Satz, wo du sagst, okay, damit kannst du das Projekt auch gleich sein lassen. Weil wenn die Leute merken, der Chef tippt da nichts ein, warum soll ich denn da was eintippen? Das heißt also, wenn, müssen die Leute, die auch, sage ich mal, das vorleben, und da brauchst du auch ein paar Key-User, die das vorleben und die Leute mitnehmen, sage ich mal, so eine Super-User und so weiter, die dafür brennen und sagen, das ist cool und sind halt der Ansprechpartner, die du jederzeit auf dem Flur ansprechen kannst und sagen kannst, Mensch, kannst du mir da mal helfen? Und das hilft schon eine ganze Menge.
Das Fazit für mich heute, und ich gucke gerade auf die Uhr, das ist nämlich heute meine Aufgabe, super. Das Fazit für mich heute heißt, auf der geschäftlichen Ebene, also ne, wenn es um das Projekt selber geht, ist es für mich ganz klar ein betriebswirtschaftliches Thema, was beziffert werden kann. Warum ist auch dieser Part Change Management Behavior wichtig? Da kann man Zahlen hinten dran schreiben und auch den Einkäufer, die Geschäftsleitung entsprechend von überzeugen. Und ich habe heute von Roman mal wieder gelernt, Bücher kann man von ihm lesen dazu, dass es da auch entsprechende Methoden gibt, wie man das Ganze dann vernünftig und nachhaltig im Projekt selbst aufziehen kann. Wie ist euer Fazit von heute?
Absolut. Learning von Roman auch wieder heute viel dazu, dass es halt nicht nur eine technische Einführung einer Software ist, sondern dass du halt auch tatsächlich an die Menschen denken musst, wie du sie mitnimmst, weil sie sind das, die das entweder zu einem Erfolg bringen können oder es auch zu einem Desaster machen können.
Ja, cool. Freut mich. Ich lasse euch aber nicht nach Hause, um noch ohne zwei Punkte kurz anzusprechen, die noch fehlen, die ich mit reinnehmen würde. Wir machen es ganz schnell. Der eine nennt sich Kontrollverlust beschränken. Die Leute müssen neue Systeme lernen. Wenn du jetzt auch noch kommst und sagst, und wir machen dort die Schulung und ihr nutzt es dann und da setzen wir uns zusammen, sind sie noch mehr eingeschränkt. Also schau, dass du wenigstens so viel wie möglich Autonomie gibst, dass sie es anwenden, wann sie es anwenden, ja, wann sie es in den Alltag reinbringen. Das ist ein Gefühl der Autonomie haben, ja, obwohl sie gerade gezwungen ein System nutzen. Und der zweite Bereich ist, seid transparent über das neue Ding. Kein Tool ist korrekt. Und wir hatten es am Anfang gesagt, wenn du sagst, boah, das ist so super, das wird uns alles retten, wird die Identitätsangst noch größer, weil man jetzt noch mehr falsch machen könnte. Also wenn man sogar im Vorfeld sagt, hey, auch das Tool, da und da ist es wirklich nicht so gut oder da wird es Probleme haben, das nimmt Angst. Ja, anstatt, alle denken dann immer, oh nee, aber warum sollte ich es dann erst recht machen, wenn das... Nein, auf emotionaler Ebene sage ich, okay, das Ding ist auch nicht so perfekt. Wenn Fehler passieren, ist das nicht nur ich, sondern auch das System. Ja, das hilft bei der Akzeptanz.
In diesem Sinne kann ich nur sagen, bleibt offen für neue Technologien, aber seid auch offen für alle Empfindlichkeiten, die da drumherum stattfinden und auch mit angegangen werden müssen. In diesem Sinne, tschüss und schönen restlichen Mittwoch euch allen.
Tschüss, bis nächste Woche.
Ciao.